Ja, bei mir ist jetzt Markus Beckedahl. Er ist Netzaktivist, Blogger, Unternehmer und am Rande der FMX haben wir uns zusammengesetzt und reden ein bisschen über Netzzensur, über das Telekom-Paket und ja, irgendwie wird das Internet, ich habe gesagt, das Internet ist so ein bisschen in Gefahr. Also wir werden gerade von zwei Seiten attackiert. Auf der einen Seite ist es die Bundesregierung, die versucht, in Deutschland Netzsperren einzuführen. Vielleicht kannst du ja erstmal ein bisschen zusammenfassen, was passiert da gerade eigentlich?
Aber wir werden aktuell von ganz vielen Seiten attackiert. Das sind nur die beiden drängendsten aktuellen politischen Debatten, die jetzt diese Tage geführt werden. Also Netzzensur, unter dem Stichwort Zensursula taucht das jetzt ganz häufig im Netz auf, und das ist auch gut so, ist halt der Versuch der Bundesregierung mittels Sperrungen unliebsame Seiten, in diesem Fall Kinderpornografie, aus dem Netz zu verbannen, mit Hilfe eines, ja, Gesetzestextes, den das Bundeskabinett, also die Bundesregierung, ich glaube letzte oder vorletzte Woche verabschiedet hat. Morgen findet im Bundestag die erste Lesung statt, und wenn es nach, ja, der Großen Koalition geht, dann möchte man das noch vor der Sommerpause ganz schnell durchgepeitscht haben. Das hat natürlich ein paar Probleme. Das Hauptproblem ist erstmal, dass es abzusehen ist, dass das Ganze nicht auf Kinderpornografie beschränkt bleibt. Also
Woran sieht man das?
unsere Familienministerin verkündet immer, und auch die Große Koalition ist ja mittlerweile irgendwie auf dem Trip, zu sagen, ja, es ist nur Kinderpornografie, und wir wollen das Ganze auch darauf natürlich nur begrenzt halten. Dann hat die SPD gesagt, na gut, dann machen wir doch so ein Extragesetz. Das hat man dann doch nicht gemacht, ne? Also man hat sich schon den Weg offen gehalten. Man regelt das Ganze jetzt im Telemediengesetz, was auch eine Frechheit ist, weil das Telemediengesetz seit 2 Jahren immer reformiert werden soll, und die ganzen wichtigen Punkte, die kriegt man da irgendwie nicht reformiert, aber dann ganz schnell mal kurz Netzsperren rein, das klappt. Andererseits gibt es natürlich genug Politiker, die schon lange Wunschlisten artikulieren, was alles aus dem Netz raus soll. Da gibt es so die hessische CDU, die möchte Glücksspielseiten außerhalb von Hessen irgendwie geblockt haben. Gestern hat sich eine SPD-Bundestagsabgeordnete gemeldet, die meinte, naja, man darf nicht nur Kinderpornografie, in der Definition ist es, glaube ich, bis 14 Jahre irgendwie verbannen, sondern sämtliche Pornografie, wo Jugendliche auch bis 18 vorkommen, soll aus dem Netz verbannt werden. Das ist so eine Ausdehnung von dem, was sogar von der Leyen verlangt. Dann gibt es diejenigen, die sagen, naja, die Nazis müssen aus dem Netz raus. Dann melden sich die ganzen Jugendschützer, was da alles aus dem Netz raus muss. Und im Endeffekt hat eigentlich jeder irgendwas, was aus dem Netz raus soll, und ich warte eigentlich nur darauf, dass wieder jemand verlangt, dass das Internet nach 22 Uhr irgendwie abgeschaltet wird oder erst wieder eingeschaltet werden soll. Die Forderung gab es ja auch schon mal.
Genau.
So.
Porno ist erst ab 22 Uhr im Netz.
Ja,
Genau.
zum Beispiel. Also im Endeffekt ist davon auszugehen, dass das ein erster Schritt ist, um erstmal die Zensurinfrastrukturen zu etablieren. Weil wenn man das erstmal den Keil reingehauen hat in die ganze also in die ganze Debatte, erstmal so einen kleinen Punkt etabliert hat, dann kann man von diesem Punkt aus sehr einfach Befugnisse und Sperrungen auf andere Felder immer weiter ausdehnen.
Diese Sperrung soll ja vom BKA gemacht werden, also zumindest die Liste. Ich meine, BKA, Polizei, die werden ja schon nichts falsch machen, oder?
Ja, das ist halt auch die lustige Frage, sind die überhaupt zuständig? Also die FDP argumentiert im Moment, das ist gar nicht verfassungskonform, weil das BKA hat nur Befugnisse zur Terrorabwehr, und Sperrung von Kinderpornografie hat ja also offensichtlich nicht so viel mit Terrorbekämpfung zu tun. Also, und das Telemediengesetz wiederum betrifft, reguliert die Wirtschaft, und das wäre dann wiederum Landessache, und da hätten dann die LKAs was mit zu tun und nicht das BKA. Also das ist noch eine spannende Debatte zusätzlich zu dieser ganzen Föderalismus. Terrorismus, innere Sicherheitsdebatte, die um das BKA-Gesetz geführt wurde. Ansonsten kann man natürlich davon ausgehen, dass das BKA so alleinstehend die Sperrlisten intransparent bei sich zu Hause irgendwie verwalten, dass das nicht gerade besonders viel demokratisch und transparent abläuft, wie man sich das so vorstellt, so von mit der Rechtsstaatlichkeit. Also es gibt keine Richter, die das Ganze kontrollieren, noch nicht mal ein Richter. Also normalerweise setzt man da zumindest auf dem Papier einen Richter hin, über dem sein Schreibtisch dann morgens dann immer irgendwie das geht, um halt zu suggerieren, naja, ist ja rechtsstaatlich, aber in diesem Fall noch nicht mal. Also das BKA soll jeden Morgen dann eine aktualisierte Liste an die Provider, die mitmachen. Das sind auch nur die Großen. Da gibt es so viele Ausnahmeregelungen, dass halt gar nicht alle trifft, verschickt werden. Und ich weiß gar nicht, wie das im Moment technisch gelöst ist, wie sie es verschicken wollen. Eine Zeit lang war auf jeden Fall eine Debatte per Textdateien. Da können wir uns per dann...
E-Mail dann.
Ja, also kein...
unverschlüsselt.
Irgendwie sowas. Ja, also der letzte Stand, den ich mitbekommen habe, war tatsächlich irgendwie Richtung unverschlüsselt. Also da können wir dann mal hoffen, dass irgendwie ein paar couragierte Admins oder sonst wie das Ganze mal auf WikiLeaks oder die üblichen Seiten stellen, und damit wir mal überprüfen können, was sie überhaupt machen. Aber im Endeffekt soll niemand wirklich überprüfen können, ob da jetzt Kinderpornografie drauf ist. Gesperrt wird oder ja irgendwie Nazi-Seiten, Glücksspielseiten, irgendwelche Seiten, die irgendeinem Politiker nicht gefallen. Keine Ahnung.
Aber Kinderpornografie ist doch jetzt schon was Schlimmes, da müssen wir doch irgendwas gegen tun, oder?
Ja, das ist natürlich das Standardargument, ne? Also die derzeitigen Sperrungen, das ist in etwa so viel tun, wie wenn man aus einem Telefonbuch eine Seite rausreißt, aber das Telefonsystem funktioniert immer noch. Also diese DNS-Sperren sind halt unwirksam, aber das ist nicht das Hauptargument. Also meine Vermutung oder meine Befürchtung ist, man führt das jetzt so ein, weil die meisten denken, naja, dann ist es halt aus dem Augen, aus dem Sinn raus. Aber man hat dann schon mal diese ganze Infrastruktur, wie eventuell die Packet Inspection Hardware in den Netzwerken installiert, und stellt dann irgendwann in der Evaluierung fest, das klappt so nicht, weil das ist ja nur Rausreißen der Telefonbuchseite, und dann wird man halt die nächste Eskalationsstufe in die härtere Zensurinfrastruktur verwenden. Davon gehe ich eigentlich pessimistisch aus.
Ja, der erste Schritt ist doch sogar nur DNS-Sperren einzurechnen.
Ja, genau, DNS-Sperren, ja.
Was noch einfacher ist.
Geht in 30 Sekunden zu umgehen.
Ja, dann nehme ich aber auch mal DNS-Server, nehme ich ein anderes Telefonbuch. Ja. Also reißen Sie es aus einem raus, nehme ich halt das zweite, da steht es noch drin.
Ja, ein beliebtes Argument ist ja auch, man möchte extra da so Stoppseiten drauf machen, ne, weil es ja so viele Menschen gibt, die zufälligerweise auf eine Kinderporno-Seite kommen. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, und ich bewege mich sehr lange im Netz, und ich kenne eine ganze Menge Leute, die zufälligerweise mal irgendwie auf eine Kinderporno-Seite gekommen sind.
Passiert, glaube ich, auch nicht.
Ja, und dann gibt es halt natürlich noch die ganzen, Bundesregierung sagt, das Ganze ist ein Milliardenmarkt, der da im Internet stattfindet. Man sieht ja an den geleakten Listen aus dem Ausland, und was da, wo erstmal diese ganzen Seiten stehen, Großteil steht in westlichen Staaten. Da fragt man sich, warum werden die nicht abgeschaltet? Also richtig abgeschaltet, anstatt irgendwie der Zugang gesperrt. Das müsste ja eigentlich gehen. Es gibt auch so lauter Sachen wie Cybercrime Convention und so weiter, die man unbedingt haben wollte und die wir nicht gut fanden. Aber warum werden die nicht für sowas genutzt?
Und das kann ja auch nicht sein, dass es dauert auch nicht lange, so einen Server abzuschalten, wenn man da wirklich Kinderpornografie drauf vermutet.
Genau,
also
genau.
Das kann ja eigentlich nicht sein.
Abgesehen davon gehen halt viele davon aus, dass Kinderpornografie nicht wirklich so über irgendwelche Seiten, wo man dann seine Kreditkarte eingibt und so weiter, bezogen werden, sondern dass man sich halt irgendwie CDs per Post zuschickt, weil da gilt ja das Briefgeheimnis und so weiter. Das scheint der viel sichere Weg zu sein.
Mhm. Ja, und es wird ja auch gut, wenn ich jetzt erstmal diese Infrastruktur aufbaue. Das ist ja bestimmt auch ein Geschäft für die Leute, die mit Infrastruktur, so Cisco oder sowas, erstmal Geld verdienen.
Ja, klar. Also, also man kann davon ausgehen, dass die ganze Zensurhardware und auch Software, die da verwendet wird, dass die auch in repressiven Staaten verwendet wird. Und ich habe auch schon gehört, dass halt Cisco, die halt in China die ganze Infrastruktur mit ihren Routern und so weiter ausliefern, dass die auch gegenüber Providern in Sales-Gesprächen das Ganze sofort schon mit verkauft haben. Ja, China funktioniert das alles super.
Okay.
Und ja, die werden natürlich auch dann zu Politikern eingeladen und zeigen das dann. Und Politiker kann man ja immer einfach beeindrucken, indem man ihm eine nette GUI zeigt. Und naja, hier, packen wir Seite rein und ist raus aus dem Netz. Super. Und ja, also das Argument Zensur, Internetzensur funktioniert nicht, funktioniert generell nicht, ist stimmt so leider nicht, weil diese ganzen Firmen immer weiter ihre Hardware und Software verfeinern und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie es vielleicht mal richtig schaffen können, auch in China und so weiter und immer weniger Umwege durch die Zensur möglich sind.
Aber das ist doch schon eigentlich ein harter Vorwurf, dass man jetzt plötzlich Zensur betreibt in Deutschland oder betreiben will. Noch ist es ja nicht so weit. Eigentlich gibt es doch niemanden, der hier meine freie Meinungsäußerung irgendwie beschränkt oder der, was ich nicht bei den Zeitungen drüber guckt und da sagt, das darf hier nicht drinstehen, das darf nicht drinstehen.
Also ich gehe davon aus, dass es ist, oder man kann sagen, es ist, man öffnet die Büchse der Pandora. Indem man halt quasi jetzt unter dem Schlagwort Kinderpornografie, was so ein Killer-Argument ist, was halt immer schon ganz gerne verwendet wurde, um bestimmte Maßnahmen zu legitimieren, jetzt erstmalig Zensurinfrastrukturen, das muss man halt so bezeichnen, weil es ist halt einfach so, etablieren möchte.
Wie geht's da jetzt weiter? Also was sind jetzt die nächsten Schritte?
Also dieses Gesetz zur Kinderspiel Sperrung, dieses Gesetz der Sperrung von Kinderpornografie-Seiten soll halt nach Ansicht der Großen Koalition vor der Sommerpause beschlossen werden. Wenn wir Glück haben, kann man das nochmal ausdehnen.
Das heißt?
Ausdehnen bedeutet, wenn die Opposition, also immerhin drei kleine Parteien, wenn die gut zusammenarbeiten und so weiter und geschickt vorgehen, dann können sie das nach der Sommerpause irgendwie verschieben. Da gibt es so einige parlamentarische Taschenspielertricks, so, die man halt anwenden kann, wenn man es will. Das würde bedeuten, dass wenn wir Glück haben, dass auch nach der Sommerpause nicht abgestimmt wird, weil direkt danach ist irgendwie Bundestagswahlkampf. Aber kann natürlich auch sein, dass sie halt sich auf jeden Fall sagen, besser in der großen Koalition kurz das durchsetzen, weil sobald nach der Bundestagswahl irgendeine andere Konstellation mit einer der kleinen Oppositionsparteien kommt, könnte es problematischer werden. Und man hat sich ja eigentlich auch schon geeinigt, auch wenn die SPD immer sagt, nö, wir sind ja eigentlich dagegen und sonst irgendwie. Aber dann frage ich mich, warum hat denn die Bundesregierung mit der SPD da drin das gerade jetzt alles so verabschiedet? Und die Ausnahmeregelungen, wo man das Gefühl hat, das wäre jetzt alles total super, die überzeugen mich nicht wirklich.
Aber was zeichnet sich da jetzt ab? Meinst du, das wird doch vor der Sommerpause was?
Sagen wir mal 50-50. Im Moment kann nächste Woche schon ganz anders aussehen. Lassen wir uns überraschen. Da kann ich jetzt auch öffentlich zu einigen Informationen noch nicht so ganz wirklich was sagen. Aber ich gehe pessimistisch davon aus, dass wir es noch in dieser Legislaturperiode, also bis zur Bundestagswahl, bekommen werden. Aber da sind halt so viele Ausnahmeregelungen drin und so weiter. Da passiert nicht viel. Es läuft im Moment, seit gestern ist auch eine Online-Petition online, im E-Petitionssystem des Deutschen Bundestages, da kann man Petitionen einreichen, da gibt es also gewisse Filtermechanismen, nicht jede Petition wird genommen und die Petition, die jetzt eingereicht worden ist gegen diese Pläne, die wurde vor 2 Wochen eingereicht und muss jetzt innerhalb der nächsten 3 bis 4 Wochen, das ist noch vollkommen unklar, gibt es verschiedene Informationen, mit mindestens 50.000 Stimmen unterzeichnet werden. Und mittlerweile, also der Stand ist jetzt, 35% sind erreicht, mehr als 17.000 waren eben schon unterzeichnet. Mhm. Das innerhalb von 24 Stunden.
Das ist doch ein guter Schnitt. Also.
Ja, aber also diese Petition ist natürlich auch, das hält das Ganze nicht auf. Mhm. Das Petitionssystem des Deutschen Bundestages funktioniert halt so, man tut eine Petition einreichen, wenn man genug Unterstützer hat dafür, dann wird es zumindest angehört im Petitionsausschuss. Nun ist der Petitionsausschuss auch kein Veto-Gremium im Deutschen Bundestag, aber durch so eine Petition und vor allem durch die massenhafte Unterstützung, und das ist wahrscheinlich die am schnellsten, am meisten unterstützte Petition im ganzen E-Petitionssystem des Deutschen Bundestages, erzeugt man einerseits Öffentlichkeitsarbeit, also man erzeugt was? Medien berichten darüber, Menschen berichten darüber in ihren Blogs auf Twitter und so weiter, weisen auf das Thema hin. Medien berichten einerseits über das Thema, berichten aber darüber, dass Menschen wiederum andere Menschen darauf hinweisen. Das ist dann wieder so eine Echo-Chamber-Meta-Berichterstattung. Aber das ist erstmal ganz gut so, weil die Medien waren relativ unkritisch in diesem ganzen schnellen Gesetzesprozess. Die haben sich eigentlich komplett auf BKA und Bundesregierungslinie Berichterstattung zurückgezogen und haben sehr wenig über die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Maßnahmen diskutiert.
Das ist wahrscheinlich auch, was es erstes vielleicht nicht wissen, und dann ist es ja immer noch dieses Totschlag-Argument, es geht ja nur um die Kinderpornografie.
Ja, aber dann, man kann das trotzdem irgendwie den Medien, die das Selbstbild haben, sehr kritisch zu sein und so weiter und beide Seiten der Medaille immer zu zeigen, kann man ihnen schon den Spiegel vorhalten und sagen, naja, da wart ihr jetzt nicht wirklich so kritisch, wie ihr es hättet sein können. Und da wart ihr nicht so wirklich quasi die vierte Kontrollmacht im Staate.
Die sie eigentlich sollen.
Ja, aber die Chance haben sie jetzt halt noch. Das Gesetz ist noch nicht durch. Und naja, vielleicht hat man ja noch Glück und kann genug Druck auf die SPD-Abgeordneten im Bundestag ausüben, dass sie also Angst haben, letztendlich bei der nächsten Bundestagswahl eine Schelte von den Internetnutzern zu bekommen. Der CDU ist das ja vollkommen egal.
Gut, wenn jetzt die Petition im Petitionsausschuss behandelt wird, was passiert dann mit der? Die reden einfach einmal drüber und legen das wieder ad acta, oder?
Ja, das ist mehr oder weniger so eine kleine Lesung. Also in so einer ersten Lesung, einer zweiten Lesung, die du in so einem Gesetzesprozess brauchst, da gibt es dann halt immer Reden zu einem Thema. Da darf jeder mal drankommen. Also nach einem bestimmten System. Die großen Parteifraktionen dürfen dann 2-3 Leute bestimmen, die kleinen 1 oder 2. Aber man redet darüber. Und der Petitionsausschuss, wenn eine Petition erfolgreich ist, dann darf der oder die Einreichende dorthin kommen und darf halt die Beweggründe vorstellen. Und da sitzen dann auch wieder aus jeder Fraktion 1, 2, 3 Menschen und die diskutieren nochmal darüber. Und das ist halt auch ein, ja, kann man auch als Medienevent nutzen, um nochmal über die Argumente der Gegner zu diskutieren und nicht immer nur von von der Leyen irgendwie auf ihrer Bundespressekonferenz sitzen zu haben.
Du hast gesagt, man soll versuchen, SPD-Abgeordneten noch umzustimmen oder sowas. Wie fange ich sowas an?
Naja, wir haben einen Bundestagswahlkampf. Ist natürlich immer am sinnvollsten, sich an seine eigenen Bundestagskandidaten zu wenden aus seinem eigenen Wahlkreis. Weil wenn ich in Stuttgart wohne und ich wende mich an den Wahlkreisabgeordneten oder Wahlkreiskandidaten von Buxtehude, dann denkt der sich, habe ich keine Zeit für, da sind andere für zuständig, ich kümmere mich jetzt hier um meinen Wahlkreis, weil die sollen mich hier direkt wählen. Aber wenn man in Stuttgart wohnt, geht man im Optimalfall erstmal nach Stuttgart. Hier dürfte es ja wahrscheinlich mehrere Wahlkreiskandidaten geben und spricht hier auf Veranstaltungen an, lädt sich selbst zu den, wie nennt man es nochmal, ja, Bürgersprechstunden oder was man sonst hat, ein, kann Mail schreiben, kann da anrufen. Ja, am effektivsten ist tatsächlich vorbeigehen zu diesen Bürgersprechstunden, weil in der Regel kommen da nicht viele Leute vorbei. Das heißt, es gibt viel freie Zeitslots. Und wenn man eine Mail schreibt oder anruft oder einen Brief schreibt, dann kann man auch in der Regel davon ausgehen, dass der Politiker selbst das nicht liest, sondern dass das halt die Mitarbeiter beantworten. Wenn die Mitarbeiter das überhaupt selbst beantworten, in der Regel hat man bei größeren Fraktionen, auch im Wahlkampf natürlich auch immer die Situation, dass dann von zentraler Stelle, vom Referenten einer Fraktion oder den Experten einer Parteiführung, ganzen fertigen Textbausteine schon geschrieben werden.
Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass wir immer so ein, zwei, drei Experten vielleicht in der Fraktion haben und alle anderen laufen sowieso noch hinterher.
Ja, das ist ein Vor- und Nachteil, ne? Also der Vorteil ist halt, theoretisch kannst du Experten irgendwie für verschiedene Themen haben und Politik ist so komplex geworden, wenn sich jeder Politiker mit allen Themen beschäftigen müsste, dann solche intelligenten Menschen gibt es ja gar nicht in der Politik, die das könnten. Der Nachteil ist natürlich, ja, also wenn man froh ist, dann hat man 2, 3 Experten in einer Fraktion zum Thema Internet. Das ist auch nicht überall üblich und mehr gibt es da auch nicht wirklich im Bundestag. Also das ist die Kehrseite der Medaille.
Wo finde ich denn jetzt Informationen, wann meine Sprechstunden sind? Oder gibt es irgendwelche Seiten oder gibt's, also muss ich irgendwo anrufen und der sagt mir das dann Abgeordneter sitzt da und da an dem Tag um so und so viel Uhr?
Na, in der Regel sollte man erstmal rausbekommen, welcher Bundestagsabgeordnete sitzt jetzt für mich im Bundestag. Weil das sind diejenigen, die jetzt noch abstimmen werden. Das kann man zum Beispiel auf abgeordnetenwatch.de machen. Dort gibt man seine Postleitzahl ein und wir haben so ein System, da wird man automatisch, kriegt man angezeigt, welche Abgeordneten aus in meinem Wahlkreis im Bundestag sitzen. Und da gehe ich dann auf die Webseite und frage die an. Und schaue, entweder haben sie Termine oder ruft da im Büro an oder schreibt eine Mail. Oder man geht direkt zu den Terminen hin, wenn da eine offene Einladung steht. Oder man guckt jetzt im Wahlkampf, welche Kandidaten von SPD und CDU lassen sich aufstellen, die vielleicht noch nicht im Bundestag sind, aber im nächsten Bundestag dabei sind. Die können ja dann natürlich auch immer so eine Wasserstandsmeldung in die Parteizentrale durchgeben. Oh, hier kommen ganz viele Menschen an, die beschweren sich wegen unserer Politik mit Internetsperren und drohen uns nicht zu wählen. Tut was. Also in diese Richtung.
Und ja, gut. Jetzt gehe ich da zu jemandem hin, was soll ich dem denn für eine Argumentation liefern? Also es ist so, ich stelle mich da hin, ich habe da gehört, irgendwas macht ihr gegen Kinderpornos, finde ich nicht gut, klingt ja auch ein bisschen blöd.
Ja, es ist natürlich immer auch so ein Punkt, so Nerd-Lobbyismus, man muss erstmal ganz Basics anfangen und erstmal auch sich die Mühe machen, Internet zu erklären. Also
Internet-Ausdrucker.
Ja, es ist ja auch häufig irgendwie das Vorurteil, aber in der Praxis, ich kenne eine ganze Menge Politiker, die können gut mit dem Internet umgehen. Mittlerweile hat auch fast jeder, zumindest Mitarbeiter, ein BlackBerry. Aber natürlich die Älteren, ja, die wissen überhaupt gar nicht, worum es geht. Ne? Also der berühmteste Zitat von unserem jetzt Ex-Wirtschaftsminister Jodert, mit dem Handy ist schon schwer. Und Internet bringt er sich meine Rente bei, da hat er jetzt gerade Zeit für, aber so die anderen Sachen, was ist ein Browser oder ich war auch schon mal im Internet. Also es ist zumindest bei den Älteren, die immer noch wahrscheinlich mehr als die Hälfte stehen, der Abgeordneten, noch die Regel. Also Internet erklären, was die gesellschaftlichen Auswirkungen sind, erklären, was man für Sorgen hat und erklären, dass das Ganze jetzt nicht wirklich was bringt, um das ja angestrebte Ziel oder kommunizierte Ziel zu erreichen. Das ist halt eine gefährliche, populistische Scheinsache ist, die weder das Ziel erreicht, Kinderpornografie aus dem Netz zu bekommen, gut für eine offene Gesellschaft ist.
Und halt eine Sperre schafft, die später auch noch missbraucht werden kann. Ne?
Ja, das ist die große Gefahr. Also nach derzeitigen, wie der Gesetzesentwurf derzeit aussieht, ist da überhaupt nicht wirklich geregelt, dass das auf alle Zeiten irgendwie nur Kinderpornografie betrifft.
Und selbst wenn, dann Gesetze sind darum, geändert zu werden.
Ja, genau. Also das haben wir ja überall. Also das unter der Hand und zwischen den Zeilen liest man das immer wieder bei jedem Gesetzesentwurf so. Natürlich wird das ausgeweitet, sobald man die Gelegenheit dazu hat.
Schon traurig. Gibt auch noch eine andere Sache, die ist auch traurig. Und zwar gibt es auch noch ein zweites großes Thema, nämlich das Telekom-Paket. Das wird jetzt nicht von Deutschland aus vorangetrieben, sondern auf einer anderen Ebene, nämlich der EU-Ebene. Auch da passiert ja gerade eine Menge. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das Telekom-Paket ist und was daran so gefährlich ist.
Das Telekom-Paket ist ein Richtlinienpaket, was den europäischen Telekommunikationsrahmen neu regelt. Da sind vier Richtlinien dabei, also eigentlich drei Richtlinien, eine Empfehlung. Da gibt es die Rahmenrichtlinie, die ordnet alles so. Dann gibt es die Durchsetzungsrichtlinie, das ist so ein bisschen so in Richtung Telemediengesetz in Deutschland. Dann gibt es eine Empfehlung an die EU-Kommission, was man mit der digitalen Dividende macht, also die frei werdenden Rundfunkfrequenzen. Da gibt es eine große Diskussion, die einen wollen damit irgendwie das Ganze privatisieren und DSL-Netze oder UMTS-Netzwerke aufbauen, die ARD und ZDF, die Öffentlich-Rechtlichen, wollen diese Frequenzen noch behalten, weil sie der Meinung sind, digitales TV brauchen sie die doch noch. Ich gehöre zu dem ganz kleinen Lager, dritten Lager, was keinerlei Lobby im Parlament hat. Wir sagen, einfach öffnen, Open Spectrum. Aber es ist keine Chance, das in die Debatte reinzubekommen, weil die sich so verkracht haben zwischen öffentlich-rechtlich versus alles privatisieren. Und die vierte ist, ich vergesse es immer wieder, fällt mir gleich nochmal ein.
Bis jetzt hast du ja nur Sachen gesagt, die jetzt nicht wirklich schlimm waren.
Das sind erstmal diese vier. Das sind erstmal diese vier Richtlinien. Genau, ich schalte mal hier kurz mein Handy aus. Ach Gott, wieder Telefon. Schlimm ist an dieser ganzen Sache, dass das Ganze seit ein paar Jahren diskutiert wird. Das dauert ja eine Zeit lang auf EU-Ebene. Da gibt es halt erstmal drei verschiedene Player. EU-Kommission bringt so ein Vorschlag für die ganzen Richtlinien. Dann gibt es das EU-Parlament, dann gibt es den EU-Rat, also die Regierungen und dieser Trialog oder so, also oder dieses Dreigestirn diskutiert dann halt über einen Zeitraum, ja, die verschiedensten Sachen. Und das betrifft halt alles. Es betrifft halt Telekommunikation, Rahmengesetzgebung im Jahr 2009. Das bedeutet halt, ja, von Handys, Roaminggebühren regeln über, wie gehen wir mit dem Internet um, bis, keine Ahnung, wie alles, was Einsen und Nullen durch irgendwelche Netze packt. Von Verbraucherrechten und sonst wie. Und das Ganze ist eigentlich geschafft worden, um halt ja einerseits diese alte Rahmengesetzgebung mal auf einen neuen Stand zu bringen, Stand von 2009 und nicht 2002 oder so, um Verbraucherrechte zu stärken. Das ging gute Sache, ja. Also Verbraucherrechte, darunter versteht man vor allen Dingen Roaminggebühren deckeln. Super Thema, sehr wichtiges Thema. Wer schon mal im Ausland war und da telefoniert hat, weiß, als er wieder kam, dass man fast pleite sein kann. Hast du mir schon mal mitgegeben? Ja, ich war leider im russischen Ausland und ich war noch nicht mal bewusst im Internet oder telefoniert, sondern habe nur mein Handy zum Aufladen angeschlossen. Das ist SMS. Ja, auf jeden Fall ist das ein großes Problem. Also ich soll jetzt an E-Plus für 130 MB, die dann im Hintergrund irgendwie heruntergeladen worden sind, über 2000 Euro zahlen. Und das betrifft halt auch viele, die jetzt gerade im Urlaub irgendwie nach Spanien oder sonst wie hinfahren und dann hier ein neues iPhone weiter nutzen oder sonst irgendwie. Ja, also das wollen sie halt regeln. Das ist auch eine sehr gute Sache. Also generell eine ganze Menge Sachen in diesem Telekom-Paket sind nicht schlecht. Problematisch ist, dass verschiedene Lobbys da reingearbeitet haben und im letzten Jahr eine ganze Menge Sachen reingebracht haben, die relativ gefährlich sind. Es gab eine erste Lesung im Europaparlament im Herbst letzten Jahres. Da haben wir mit einer großen Koalition zusammen mit den Franzosen, also La Quadrature du Net, die da am aktivsten sind, und der britischen Open Rights Group eine Koalition aufgebaut, um halt die ärgsten Sachen rauszukicken. Also da gibt's halt die Unterhaltungsindustrie, die wollen halt Three Strikes and You're Out, also Internetsperrungen nach französischem Vorbild. Da haben sie ja die tolle Idee, du wirst einmal wird deine IP-Adresse bei Tauschbörsen gefunden, dann kriegst du eine Abmahnung, beim zweiten Mal kriegst du einen blauen Brief, beim dritten Mal wird das Internet abgeschaltet, ohne Rechtsstaatlichkeit. Aber nur zwischen 3 bis 12 Monaten wird das abgeschaltet. Vertrag läuft länger und du kommst auf eine schwarze Liste und kriegst keinen neuen. Oder irgendwie, also sowas wollen die Franzosen natürlich da drin haben. Und da gibt's dann halt so die französischen konservativen Abgeordneten zusammen mit allen, die irgendwie Copyright toll finden. Das sind nicht viele, aber es sind immer die üblichen Verdächtigen im EU-Parlament, meistens bei den Konservativen angesiedelt. Also die bringen in allem was, wo irgendwie halbwegs Internet drin ist, versuchen die dieses Thema unterzubringen, auf Druck der Musik- und Filmindustrie. Das war auch in der ersten Lesung drin. Und einer der Hauptpunkte, gegen die wir Lobbying und Campaigning gemacht haben, und den haben wir tatsächlich eliminiert bekommen in der ersten Lesung. Jetzt steht nur morgen die zweite Lesung an. Und bei der ersten Lesung gab es überraschenderweise eine große Mehrheit für einen Antrag von unserer Seite, wo halt gesagt wurde, naja, die Internetrechte oder die Rechte aller Internetnutzer sind heilig und da darf man nicht irgendwie rangehen. Also wo die fundamentalen oder die fundamentale Bedeutung von Grundrechten im Internet mal klargestellt wurde. Dieser Antrag, Amendment 138, im sogenannten Trautmann-Report, also in der Rahmenrichtlinie, der soll jetzt morgen rausgekickt werden, weil da hat man sich natürlich mal wieder irgendwie jetzt mit dem EU-Rat auf einen Kompromiss vereinbart. Und der EU-Rat ist halt in dieser Frage Frankreich die führende Kraft und ja, haben das natürlich wieder abgeschwächt. Der zweite wichtige Punkt ist...
Was ist diese Abschwächung vielleicht?
Sie haben so Formulierungen drin, dass es nicht wirklich rechtsstaatliche Klarstellungen, wer entscheiden soll, ob das Internet abgeschaltet wird, sondern da soll irgendeine neutrale Stelle soll das entscheiden.
Also es macht kein Richter, sondern irgendeine Gruppe vielleicht.
Ja, also unklar. Es ist total unklar definiert. Und wir sagen die ganze Zeit, hey, das könnt ihr nicht machen. Das ist so schwammig formuliert, da kann man alles drin abbilden. Behaltet den klar definierten Antrag, den immerhin 75% oder 80% der Europaabgeordneten der ersten Lesung abgestimmt haben dafür. Behaltet das bei. Dann habt ihr eine Klarstellung. Da weiß man genau, was sich dahinter verbirgt. Aber naja, sie, wenn heute nicht noch genug Druck ausgeübt wird, vor allen Dingen auf SPD und CDU, dann kommt der Kompromissantrag wohl durch und Internetsperrungen werden möglich sein.
Das heißt, die zweite Lesung ist heute.
Die ist morgen.
Morgen.
Morgen. Und damit ist es dann vorbei. Dann werden wir uns irgendwann in Deutschland damit beschäftigen müssen, dass das alles in deutsche Gesetzgebung umgewandelt werden muss. Und dann werden alle aufschreien und sich beschweren, wo das auf einmal herkommt, wie bei der Vorratsdatenspeicherung und so. Okay.
Die zweite Lesung, da ist schon endgültig vorbei.
Dann ist es vorbei, weil dann ist der ganze Prozess irgendwie fertig. Dann hat man sich, es sei denn, sie haben jetzt morgen nochmal einen riesigen Dissens mit dem EU-Rat, aber da geht man jetzt nicht von aus, weil die wollen ja auch alle irgendwie die Europawahl machen und in Ferien gehen. Das ist ein Problem. Der zweite wichtige Punkt, der gerade noch kritisch ist, neben Haufen anderer Sachen, die wir da schon rausgehauen haben, die haben versucht, alles reinzubekommen, wie Internetfilterung und so weiter, ist Netzneutralität. In der ersten Lesung haben Europaabgeordnete tatsächlich eine klare Definition von der Wichtigkeit von der Neutralität des Netzes da reingeschrieben. Und da sind natürlich ein Haufen Telekommunikationsunternehmen und so weiter und vor allen Dingen die amerikanischen Telekommunikationsunternehmen wie AT&T, die keinerlei Interesse daran haben, die ganze Debatte bei sich schon hatten und jetzt ein bisschen Panik bekommen, weil Obama auch für Netzneutralität ist, nach Europa gekommen und haben halt gedacht, naja, jetzt das Schlimmste verhindern und wir kicken jetzt irgendwie diese recht starke Definition wieder raus. Und auch da haben leider die Industrie-Lobby-Bemühungen bei den Europaabgeordneten mehr gebracht als das klare Bekenntnis zur Offenheit des Netzes. Und da droht halt jetzt auch eine Formulierung reinzukommen, die halt so ein sowohl als oder und natürlich ist Netzneutralität schön, aber es bla 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 blub, Ausnahme, Ausnahme, Ausnahme reinkommt.
Das heißt also, dann könnten große Provider mehr Geld verlangen oder sagen, ach, dich nehme ich jetzt nicht ins Internet, deine Nase passt mir nicht.
Ja, also das ist, Netzneutralität ist leider ein relativ kompliziertes Thema. Unter dem Begriff Netzneutralität definiert man drei verschiedene Sachen. Das erste ist Zugang zu allen Services. Also dass du bist im Internet und kannst alles nutzen. Von ICQ über E-Mail bis, keine Ahnung, alle Ports durch. Das ist die eine Debatte, also quasi die Neutralität der Services. Die zweite Debatte, die vor allen Dingen in den USA groß geführt wird, ist der sogenannte doppelte Markt. Du hast im Moment halt die Situation, dass eigentlich du nur als Internetnutzer Geld bezahlst für Internetzugang, indem du halt dir eine Flatrate holst zum Beispiel. Was aber die Telekommunikationsunternehmen, die Netze haben wollen, integrieren wollen, ist halt ein doppelter Markt, dass wir von der anderen Seite, von den Anbietern, also von den Webseitenbetreibern auch noch Geld nehmen können für das Durchleiten. Also, dass sie halt beide Seiten abkassieren können. Die argumentieren halt damit, also YouTube, die verdienen einen Haufen Geld und wir wollen davon auch was haben. Dann muss halt YouTube uns quasi Geld dafür bezahlen. Das könnte halt dazu führen, dass halt zukünftig diejenigen, die viel Geld haben, über Schnellstraßen ihre Inhalte ausliefern können und diejenigen wie du und ich, die wir halt weniger Geld haben, über die Trampelpfade des Netzes mit unseren Inhalten irgendwie geleitet werden. Das ist halt die zweite Sache. Die dritte Frage ist das dritte Themenkomplex innerhalb der Netzneutralität, ist das sogenannte Quality of Service, Netzwerkmanagement. Da geht es halt darum, dass halt vor allen Dingen Kabelnetzbetreiber wollen halt besser und schneller ihre Fernsehinhalte da durchrauten durch ihre eigenen Netze und wollen dafür halt am liebsten die Packet Inspection Hardware verwenden. Das sind halt diese berühmten Cisco Router unter anderem, die wir eben schon bei Internetsperrungen hatten. Die Packet Inspection und die Packet Inspection muss man sich aber so halt vorstellen. Also Quality of Service kann man auch rangehen und sagen, na gut, oder Netzwerkmanagement, das ist ja erstmal nichts Schlechtes, aber das richtig schlecht ist halt dieses Deep Packet Inspection, weil diese Hardware guckt halt quasi in den Datenverkehr rein und um den Datenverkehr besser zu managen. Und kann man sich natürlich vorstellen, stellt euch mal vor, die Post guckt mal in sämtliche Briefe und Pakete rein, um halt besser irgendwie Pakete transportieren zu können.
Ja, macht sie auf, macht sie ein bisschen kleiner.
Genau.
Das Paket ist so groß, das stellen wir mal hinten an, das ist gerade so schwer, nehmen wir mal ein paar kleine Leichte schicken die erst raus.
Genau, und die Packet Inspection, das halte ich für eine gefährliche Risikotechnologie, die man nicht so leichtfertig jetzt irgendwie in die Netze reinlassen sollte, ohne dass halt ihre Auswirkungen auf Datenschutz, auf sonstige, auf Innovation und Offenheit erstmal erforscht sind. Mhm. Also das sind so diese drei Komplexe, was halt Netzneutralität ist. Und dann muss man sich halt anschauen, wie sind so die Geschäftsmodelle der Zukunft. Da gibt's natürlich die Telekommunikationsprovider. Die denken halt nicht mehr so, dass du irgendwie für einen 2-Megabit Internetzugang bezahlst oder für 6 Megabit oder für 12 Megabit, sondern die wollen am liebsten so andere Sachen haben, dass du halt 5 Euro im Monat zahlst und kommst um deine Mailadresse ran. Oder für 100 Euro kriegst du dann alle Services. Ja, genau, ne? Also sowas wollen die haben. Und das wirft natürlich aus Verbraucherschutzsicht so einige Sachen auf. Was ist denn jetzt mit Mailadresse gemeint? Meinen Sie jetzt meine Google-Mailadresse oder irgendwie Port 25 oder sonst irgendwie? Und schon da sofort hat man Probleme, weil das Netz, der Zugang zum Netz war immer offen. Der Zugang zum Netz hat immer alle Services eigentlich beinhaltet. Das gab wiederum jedem die Chance, irgendwelche Services anzubieten, die auf einmal die Welt verändert haben.
Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch negativ, weil Spam und sowas kam, hat sich dadurch auch verbreitet. Ne? Muss man jetzt auch dazu sagen. Also
klar, aber
immer Vor- und Nachteile.
Ja, aber die wenigsten wollen denken dabei an Spam, sondern die wollen halt irgendwie neue Geschäftsmodelle haben und so weiter. Und das sind halt jetzt diese großen Gefechte innerhalb des Telekom-Paketes, dass man halt jetzt gerade die Möglichkeit gesehen hat, erstmal zu verhindern, dass die EU jetzt auch für die nächsten 6 bis 10 Jahre, bis sie wieder alles neu regeln, Netzneutralität erstmal fest definieren und dass man halt ja durch eine Aufweichung quasi so eine schwammige Formulierung drin hat, die halt die ganzen Industrieinteressen nicht gefährdet. Nämlich das Internet umzubauen und ja, so quasi ja, pessimistisch gesehen, so Premiere 2.0 daraus zu machen, anstatt irgendwie diese offene Struktur beizubehalten.
Dabei war das Internet schon immer offen. Das ist ja auch so ein starker Angriff auf das Ganze
eigentlich. Ja, es war schon immer offen, aber es war noch nie so gefährdet, seine Offenheit zu verlieren wie im Moment, weil von allen möglichen Seiten gibt es da gerade Druck drauf, diese Offenheit abzubauen.
Gut, wenn jetzt morgen am 7. Mai darüber abgestimmt werden soll, was kann ich da jetzt noch vielleicht gegen tun?
Also heute oder morgen früh kann man noch bei seinen EU-Abgeordneten anrufen, am besten SPD- und CDU-Abgeordnete aus Deutschland. Da gibt es auch Listen auf Abgeordnetenwatch zum Beispiel. Ich kann Ihnen sagen, sollen die Citizen Rights Amendments, also die beiden Bürgerrechts-Voting-Lists befolgen. Also so eine Voting List ist im EU-Parlament auch immer, ist ein bisschen kompliziert. Also erstmal, die haben da nicht ihre Fraktionszwang, also SPD stimmt komplett für die SPD-Linie und so weiter. Natürlich hat die SPD oder die PSE, wie sie dann heißt, Parti Socialiste Europe oder so, die haben natürlich auch ihre Wahlempfehlung. Da sitzt der Experte und sagt, hier, stimmt mal bei Änderungsantrag 138 mit Ja oder mit Nein und bei 139 mit Ja oder Nein und wir empfehlen, stimmt mit Ja. Naja, gibt es natürlich auch die ganzen Industriegruppen, die haben auch ihre Voting-Lists und wir haben damals schon bei den Softwarepatenten die Strategie gefahren, wir haben auch unsere Voting-Lists. Und die werden dann halt immer irgendwie am Vorabend nochmal schnell irgendwo ein Puzzle kopiert und von ein paar fleißigen Bienchen irgendwie in die Büros gebracht oder per Mail geschickt, sodass sie halt morgen sehen können, stimme ich jetzt nach dieser Voting-List ab oder bin ich eher bürgerrechtsnah oder sonst irgendwie. Also man kann...
Bürgerrechtsnah.
Ja, also wir bewerten das natürlich auch immer. Also bei der ersten Lesung haben die Franzosen so eine Software entwickelt, Wiki ein bisschen umgebaut, Political Memory, und da konnte man richtig klar sehen, wer hat am meisten Punkte gewonnen, indem allen unserer Empfehlungen gefolgt ist. Und da kam halt raus, okay, die Grünen sind am nächsten dran. Zwar auch nicht 100%, aber 90% aller unserer Sachen irgendwie abgestimmt. Und da sieht man halt auch, gut, die CDU im Durchschnitt haben die halt nur 20% zugestimmt. Und es ist natürlich interessant, diese Zahlen zu haben jetzt zur Europawahl, die in einem Monat ist. Um genau. Halt sagen zu können, ja, diese, also CDU, weiß man eh, kann man nicht wählen. Also nicht so lange sie ihre internetfeindliche Politik weiterführen auf allen Ebenen. Aber bei den anderen ist es halt ein bisschen interessanter.
Das heißt, ich kann jetzt auch nachgucken, was derjenige, der für meinen Wahlkreis jetzt wieder zuständig ist, so im letzten Jahr so abgestimmt hat auf diese Seite?
Ja, nur im Rahmen des Telekom-Paketes. Also man jetzt zweite Lesung wird auch ausgewertet werden, dann können wir halt sehen, weil das Telekom-Paket die am wichtigste das Internet betreffende Gesetzesregelung in den letzten 2-3 Jahren war auf EU-Ebene, kann man halt sehen, okay, die stimmen jetzt, diese Politiker haben internetfreundlich abgestimmt und die internetfeindlich.
Also kann ich mir dann jetzt, ich meine, die Wahl ist ja schon im Monat, das ist ja nicht mehr lange hin. Wann setzt sich denn das neue Parlament zusammen? Nach der Sommerpause? Oder
ist ja, die Wahl ist, glaube ich, am 12. Juni oder so drumherum. 7. Kann auch sein, 7. Ja, genau.
Also hier ist es, glaube ich, zusammen mit der Kommunalwahl.
Okay, dann ist 7. habe ich ja eben die Plakate gesehen. Ja. Ja, und dann brauchen die halt immer so 2-3 Monate, bis sie wieder anfangen.
Also dann bleibt nur, sich auch an die Leute noch zu wenden, die wahrscheinlich demnächst dann zumindest im Europaparlament sitzen, dass man schon mal denen auf die Füße getreten ist und gesagt hat, du, ich will dich nur, wenn du bei solchen Sachen aufpasst.
Ja, das auch auf jeden Fall. Also wir brauchen mehr Menschen, die sensibel in Internetfragen abstimmen. Wir brauchen mehr Menschen in den Parlamenten, die uns Informationen geben und die auch unsere Hinweise annehmen. Also die halt offen sind für unsere Änderungsvorschläge oder auch generell unsere kritischen Fragen und ja.
Ja, das Problem ist natürlich, Europa ist immer so ein bisschen weit weg. Ne? Das trifft mich nicht sofort. Wenn jetzt der Bundestag irgendwas beschließt, dann ist das schon, oder meine lokale Regierung, dann ist das irgendwie näher dran. Das trifft mich vielleicht schon in ein paar Monaten, wenn Europa irgendwas beschließt. Ja, brauchen ja sowieso 5 Jahre, wie das bei mir ist.
Ja, also das ist natürlich das Problem. Also bei der Vorratsdatenspeicherung, die hatte ich ja eben kurz angesprochen, hat sich jeder gewundert, wo kam die her? Und wir haben da auch schon Jahre vorher auf EU-Ebene gegen gearbeitet, haben versucht, alle in Deutschland darauf hinzuweisen. Wir haben dann ein Problem und dann der große Knall kam. Oh scheiße, was ist denn das auf einmal? Und wir haben bei einer ganzen Menge EU-Sachen das Problem, die werden da jahrelang diskutiert, kein interessiert. Und dann kommen sie auf einmal auf nationale Ebene runter. Und wenn sie erstmal auf nationaler Ebene sind, dann hat man, also wenn es im Bundestag angekommen ist, hat man nur noch ein paar Stellschrauben, die man überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten an diesem Gesetzestext noch rumschrauben kann. Was meist nicht genutzt wird, aber das ist auf einmal da. Also im EU-Parlament ist eigentlich fast schon wichtiger als der Deutsche Bundestag. Deutsche Bundestag kann man ja auch aufgrund unseres Fraktionszwanges und so weiter, dass der Bundestag eigentlich meist nur das macht, was die Bundesregierung vorgibt, kann man kaum noch irgendwie neue Sachen ausgestalten.
Wie ist das jetzt eigentlich getrennt? Was hat denn überhaupt der Bundestag für Kompetenzen und wo sind die Kompetenzen der EU? Kannst du das, weißt du sowas, kannst du das ein bisschen auseinander dividieren? Oder ist das so ein großes Thema?
Da müsste meine eigenen 1-2-stündigen Podcast zu machen. Okay,
dann müssen wir das mal, glaube ich, klar, weil das ist ja wahrscheinlich auch interessant, mal zu wissen, was wird jetzt eigentlich auf EU-Ebene entschieden und was entscheiden wir quasi noch selber? Ja, weil woher soll man dann wissen, wo man da ansetzen muss?
Ja, also im Zweifelsfall natürlich immer erstmal auf EU-Ebene, aber das ist natürlich auch ein bisschen kompliziert. Also
naja, gut, alles können die ja auch nicht machen oder dürfen die ja nicht machen. Ich meine, noch.
Ja, die Steuergesetzgebung machen sie nicht. Bildungssachen dann vielleicht auch nur solche Sachen wie Bologna-Prozesse oder so, also die Metaebene, aber die Ausgestaltung machen dann die Länder. Also solche Sachen, machen die alles, also macht die EU nicht, aber man kann sagen, in Sachen Internet, in der Regel 80-90% läuft über die EU.
Da haben wir nichts mehr groß zu sagen.
Doch, wir haben was, natürlich haben wir was zu sagen.
Ich meine, auf Länderebene
ist. Ja, jein. Also die Länder, die haben natürlich Einfluss über ihre jeweiligen Regierungen im EU-Rat und Deutschland hat immerhin im Moment 99 Abgeordnete, glaube ich, von knapp 700 Abgeordneten. Also jeder 7. Europaabgeordnete ist ein Deutscher.
Und der Chef der
Sozialpartei, ja, Martin Schulz und so weiter, ist ein Deutscher. Bei den Grünen ist Danny Cohn-Bendit, der ist ja so Halbdeutsche. Die deutschen EU-Abgeordneten sind die größte Kraft. Und die Deutschen sind halt in allen Fraktionen ziemlich stark vertreten.
Also muss man die irgendwie überzeugen, dass die dann wieder den Rest mitnehmen.
Ja.
Ja, dann hoffe ich mal, dass tatsächlich noch ein paar Leute zum Hörer greifen und sich mal den Mut zusammennehmen, da mal anzurufen und zu sagen, hey Leute, guckt mal, dass ihr da morgen richtig abstimmt, was so wie die Vorschlagsliste heißt oder was da draufsteht.
Citizen User Rights oder so. Steht alles auf netzpolitik.org.
Okay, dann vielleicht da auch nochmal drüber lesen, dass man da die richtige Liste erwischt und den richtigen erwischt, der jetzt für meinen Wahlkreis zuständig ist und den noch überzeugt, da morgen richtig oder in unserem Sinne richtig, ich meine, richtig und falsch ist ja immer so ein Problem, in unserem Sinne richtig abzustimmen. Okay, dann danke ich dir.
Ja, danke dir.
Vielen Dank, Markus, und ja, dann noch einen schönen Tag.
Ja, heute. Danke auch. Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee, die Linux.